Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Yes, wir kriegen Herrn Fischer. Als ich diese Nachricht hörte zu Beginn der siebten Klasse am ersten Schultag, war ich happy. Denn Herr Fischer hatte den Ruf, ein ziemlich cooler Deutschlehrer zu sein. Man lernt was bei ihm. Er macht Witze, ist unterhaltsam und kann ziemlich gut Fußball spielen. Dachte ich mir, das wird bestimmt nett. Er hatte also schon einen gewissen Schüler-Fankreis. Ich gehörte dazu, noch bevor ich ihn richtig kannte. Andere dachten dann, als sie Herrn Fischer schließlich erlebten, naja, also der Typ ist ja eigentlich ziemlich öde. Aber ich habe sie nicht verstanden, er war ein bisschen speziell, jeder Mensch ist manchmal ein bisschen speziell, er war insgesamt eigentlich eine ziemlich coole Socke und von daher fand ich den Deutschunterricht mit Herrn Fischer eigentlich ganz nett. Weiß nicht, ob ihr euch auch an ähnliche Begebenheiten, Situationen eurer Schulzeit, eurer Vereinsmitgliedschaft erinnern könnt. Es ist gar nicht verwerflich, irgendwie Fan von etwas zu sein, nur wenn der Hype übermäßig groß wird, dann muss man hin und wieder auch mal ein bisschen eine gewisse Skepsis an den Tag legen. Ich habe uns heute einen Text mitgebracht, wo es tatsächlich auch unter anderem um Fanclubs geht. Ich möchte erst einmal den Text mit euch gemeinsam durchlesen. Und davor noch beten, und dann werdet ihr schon sehen, worauf ich hinaus möchte. Herr Jesus, bitte gebe uns ein Wort für unser Herz und für dein und ein Herz für dein gutes Wort, dass wir was damit anfangen können und es zu uns spricht. Amen. Jo, 1. Korinther, Kapitel 3, Verse 9 bis 11. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Soweit Gottes Wort. Korinth war damals eine ziemlich große Metropole. Etwa 100.000 Einwohner, Hafenstadt, alle ermögliche erdenkliche Action und jedes Abenteuer, jeden Spaß, alles an Religion, an Weltanschauung, was man sich irgendwie vorstellen gab, das war dort vertreten. Und Paulus hat dort eine christliche Gemeinde gegründet und war dann auch noch mit den Leuten in Kontakt. Und er war ja auch manchmal woanders unterwegs und dann haben andere die Gemeindearbeit sozusagen übernommen, kommissarisch oder auch als seiner Nachfolger. Da gab es unter anderem den Apollos und den Barnabas, nicht zu verwechseln mit Barabbas. Barnabas war ein Jünger Jesu, Barabbas war der Typ, der eigentlich auch gekreuzigt werden sollte und dann aber freikam, weil die Juden Jesus ausgesucht hatten. Und unser EC-Chef, der Michi Breidenmoser, der hat einen Sohn und der wird im Krabbelkreis, mittlerweile ist er schon im Kindergarten, immer Timotheus genannt und gar nicht Timotheus. So wie wir eigentlich unseren Timotheus aus der Bibel, den Schüler von Paulus, aussprechen und entsprechend die Silben entsprechend betonen. Und da hatten sich Fanclubs herauskristallisiert. Die einen, die liebten den Apoll, die anderen den Barnabas. Andere fanden den Timotheus so toll und andere meinten, ja Mensch, der Paulus, der hat die Gemeinde gegründet, das ist doch nur der Fels. Kann man sich fragen, wie kommt das so weit? Paulus hat ja was anderes gepredigt. Der sagte, Leute, es geht gar nicht um mich, es geht um Gott. Vielleicht auch ein kleiner Wink für uns, ganz wichtig, wenn irgendwelche Prediger anfangen, für uns Oberhand zu gewinnen, von wegen, ach, ich habe jetzt den schon wieder gehört und der und was weiß ich. Uli Parzani ist das Mittel der Wahl, Steffen Kern oder ich höre nur Olaf Latzel, dann muss ich mir sagen, okay, es kommt auf das Wort Gottes an. Und es schadet nicht, Vorbilder zu haben, die gut predigen, aber alle sind fehlbar und sie müssen sich am Wort Gottes prüfen lassen. Es geht um Gott, nicht um Menschen, nicht ihre rhetorische Kunst. Aber die Korinther, die mochten philosophische Sprüche. Es gab viele Philosophen dort, unter anderem auch die Superapostel, mit denen sich ja dann der Paulus noch auseinandersetzen musste. Und die sagten, naja, also Paulus, der hat tolle Briefe. Aber wenn man den so sieht, ziemlich erbärmlich. Und auf den hört ihr noch? Wir machen jetzt mal einen richtig super professionell inszenierten Gottesdienst mit professioneller Rhetorik. Und Jesus ist auch mit dabei. Und Paulus sagte dann, nee, es geht nicht um irgendeinen besonderen Prediger. Es geht auch nicht um irgendwelche Rhetorik. Und es geht schon gar nicht, dass wir uns selber in den Mittelpunkt stellen. Direkte Bitte an euch, dass ihr das auch bei mir tut, dass mir das nicht passiert. Paulus sagt, ihr Lieben, es geht doch um das Evangelium. Es geht darum, dass Gott Menschen liebt, dass er sie retten möchte, dass er seinen Sohn geopfert hat aus Liebe, dass Menschen kein sinnloses Dasein mehr fristen und Hoffnung auf ewiges Leben bei Gott haben. Eine begründete Hoffnung, die nicht mit dem nächsten Unwetter, mit der nächsten Wirtschaftskrise wieder verflogen ist. Aber das ist nicht unbedingt der Schlager, das ist nicht unbedingt die Info, die in der Hitparade ganz oben steht. Keine Redeweisheit. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit für die, die verloren gehen, sagt Paulus. Aber diejenigen, die es glauben, die sagen, jo, dieser Jesus, der ist damals schon für mich gestorben und das, was vor 2000 Jahren damals passiert ist, das hat auch für mich heute Bedeutung und dem liefere ich mich aus. Jo, denen ist es eine Kraft Gottes, eine Power wie Dynamit. Und die gehören zum Bau Gottes. Und den Bau Gottes, den werden wir uns heute noch ein bisschen mehr anschauen. Ich bitte mal, die Folie einmal weiterzumachen. Es geht um den Bau Gottes, wo viele Mitarbeiter sind, wo die Gemeinde quasi das Ackerfeld darstellt oder das Bau mit dem Baugerüst. Ich werde mehr auf den Bau als auf das Ackerfeld eingehen. Ja, und deswegen auch der Titel Paulus, der Baumeister. Kommt das? Paulus, der Baumeister. Und der sagt, ich habe als ein weiser Baumeister, jetzt können wir nochmal einen Klick zurück machen, als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein Baumeister. Fällt euch da noch irgendwas zu ein zum Thema Baumeister, wenn ihr das jetzt so hört? Ich glaube, wir haben hier keinen Baumeister unter uns, aber Leute, die irgendwie vielleicht am Bauen mit beteiligt sind. Ja. Ach, Andreas, du bist hinterm Notenpult. Entschuldigung. Du bist natürlich unser großer Baumeister hier. Der Baumeister, vielleicht kannst du mir jetzt in zwei Worten erklären, musst du aber auch nicht, was der Unterschied zwischen dem Baumeister und dem Architekten ist. Gute Antwort. Ja, ein Architekt hat studiert, ein Baumeister hat eigentlich eine Ausbildung, aber hat vorher meistens noch irgendwie Maurer gelernt oder etwas Ähnliches und dann noch ja, einige Jahre draufgelegt. Und der ist eigentlich mehr so der praktische Typ. Und der Architekt ist mehr so der Theoretiker, der auch noch die ganzen, naja, verzierungstechnischen Sachen, die dann noch über das Notwendige hinausgehen, quasi, ja, konstruieren und planen soll. Paulus ist mehr so der Praktiker. Und mir fiel bei Baumeister tatsächlich noch jemand anders ein. Bob, der Baumeister. Den kennt ihr doch bestimmt alle, oder? Yeah, Bob, der Baumeister.
Warum habt ihr das alte Bild genommen? Sorry, in den 90er Jahren kennt das gar nicht.
Also, ich hätte dich anrufen müssen, Tom. Dann hättest du mir gesagt, das alte Bild ist viel cooler. Ich habe das jetzt gefunden, fand das auch cool. Und habe auch ein bisschen so reingeschaut, wie das so läuft bei Bob, dem Baumeister. Ich habe als Kind selber was anderes geschaut. Aber so wie ich den Bob, wie er sich mir dargestellt hat, ist er so jemand, der den Überblick hat. Er ist irgendwie ein Besonderer. Er ist jemand, der Aufträge bekommt, zum Beispiel von der Bürgermeisterin. Und ja, er ist der, der das Team kennt, das Team versteht. Zu dem Team gehören sogar Autos, die gucken können, die reden können, die irgendwie eine Seele haben. Manchmal machen die Fahrzeuge oder die Leute ein bisschen das, was sie selber wollen. Manchmal ist es gut gemeint und dann muss er auch mal Kritik üben. Aber er will auch helfen, wenn dann was schief läuft und nicht einfach sagen, du hast es falsch gemacht. Aber er ist eben der mit dem Überblick, er ist der Leiter, er ist der Baumeister. Jetzt kann man sich fragen, was hat das mit der Bibel, was hat das mit Paulus zu tun? Ja, Paulus. Paulus hat mal eben schon, der ist auch Baumeister, so bezeichnet er sich. Er hat den Grund gelegt, den Grund für Gottes Bau. Bob legt auch den Grund für viele Bauangelegenheiten, kommt manchmal selber mit dem Akkuschrauber und schraubt noch ein bisschen nach. Ist alles ein bisschen einfacher dargestellt als im wirklichen Leben, ne, Andreas? Paulus hat den Kontakt gepflegt, wie Bob zu seinem Team den Kontakt pflegt. Paulus hat Briefe geschrieben. Manchmal haben die Korinther zurückgeschrieben, da ging es heiß her. Er hat den Überblick und irgendwie auch die Autorität, weil er den Überblick hat. Und er hat den Bauplan wie, ja, Bob, der Baumeister. Und jeder hat so seine Aufgabe im Bau, auch in Gottes Bau, wie gesagt, Mitarbeiter. Und er ist der Baumeister und die ganze Baumannschaft, aber egal welche Rolle sie ausüben, auf Paulus bezogen, inklusive dem Baumeister Paulus, sie sind alle abhängig von der Gnade Gottes. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist und so weiter. Das ist eigentlich ziemlich komisch. Wenn ich ein Haus bauen wollte, dann müsste ich erstmal gucken, okay, welches Unternehmen ist denn wirklich gut? Und ja, wenn die Baufirma kommt, guckt die erstmal, so, wir müssen einen Vertrag machen, kann der Bauherr überhaupt zahlen, der potenzielle Bauherr? Man muss Überschlag machen, was kosten die Materialien, was kosten die Leute, alle müssen ja irgendwie davon leben. Aber Gnade! Es geht um Haus, Materialien und Geld und vielleicht bestenfalls ein gutes Team. Aber Gnade? Gut, wenn einer vielleicht mal was verbockt hat. Aber darf eigentlich selten passieren, ne? Und hier ist die Basis, die Gnade Gottes. Paulus sagt nicht, gemäß des Vertrages, den ich unterschrieben habe, habe ich als weiser Baumeister. Punkt, Punkt, Punkt. Er sagt nicht, gemäß der Garantie, die mir gegeben wurde, habe ich als weiser Baumeister den Grund gelegt. Er sagt, gemäß der Gnade Gottes. Ein Haus aufgrund von Gnade. Ich finde, der Begriff Stiftung passt ganz gut. Stiftung, das ist auch irgendwas Geschenktes. Studenten können sich so bei diversen Stiftungen bewerben und mit Zuschüssen ihr Studium teilfinanzieren. Aber die Stiftungsvorsitzenden, die verfolgen eine gewisse Absicht. Die sagen, okay, ihr müsst ungefähr diese Voraussetzungen erfüllen. Gott sagt, okay, ich schenke das. Bedingungslos oder voraussetzungslos, aber ich verfolge auch einen gewissen Grund, ein gewisses Ziel. Das Ziel wird nachher noch deutlicher werden. Auf jeden Fall sollte deutlich sein, Gott hat da das Sagen. Gemeinde gründen und Gnade Gottes, das gehört zusammen. Und Paulus ist sich auch der Meinung, das ist Gnade. Es ist Gnade, dass ich Baumeister sein darf von Gottes Bau. Warum? Der hatte doch einen guten Job. Der war Zeltmacher. Wäre mal dabei geblieben, als sich mit komischen Korinthern rumzuschlagen. Wir wissen, dass die Korinther-Gemeinde in der Bibel die meisten Probleme hatte. Und er sagt nicht, oh Gott, was für ein Joch. Er sagt, Gnade ist es. Ja, es ist für ihn Gnade, weil er selber die Gemeinde Gottes verfolgt war. Er war selber einer, der sagte, so, die Christen, die sind ganz komische, sie sind nicht nur komisch, sie sind gefährliche Leute. Die machen unseren jüdischen Glauben kaputt, wir müssen sie verfolgen, wir müssen sie eliminieren, damit endlich Schluss ist. Er hat zugeschaut mit Genugtuung, wenn Christen getötet wurden. Und er hat sie selber eingesperrt, verfolgt. Er hat die Gemeinde Gottes verfolgt und schließlich vor Damaskus kommt auf einmal Gott und offenbart sich ihm und sagt, Saulus, warum verfolgst du mich? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr jahrelang ein gewisses Ziel verfolgt habt, habt etwas nachgeeifert, habt Zeit und Geld daran investiert und auf einmal stellt sich heraus, es ging irgendwie in die falsche Richtung. Ich muss irgendwie was anderes machen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, über Geld redet man nicht so viel, aber also ich habe meine Versicherung abgeschlossen und ich habe die dann wieder aufgelöst. Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Aber Rücken, was bei meinem Manko ist, das war damit gar nicht drin. Aber der Vermakler, da war auch noch ein Verwandter von mir, der hat sich mehr oder weniger überredet, das zu machen. Das schien mir auch sinnvoll, ich damals noch als junger Student. Und ja, irgendwann dachte ich, naja, ist bei mir ein bisschen ein anderer Job. Wenn die Stimme nicht mehr laufen sollte, könnte ich vielleicht schreiben, wie auch immer. Das lohnt sich bei mir gar nicht, aber ärgerlich. Jetzt habe ich 5.000 Euro in Sand gesetzt. Gut, gibt Schlimmeres, aber ärgerlich ist es. Beim Paulus war es ganz krass. Der hat eine komplett andere Weltanschauung gehabt. Und auf einmal stellt er fest, die war komplett falsch. Ich wollte Gott ehren. Ich wollte das Richtige tun und deshalb die Christen auslöschen. Und jetzt stelle ich fest, dieser Jesus lebt. Und er ist wirklich der Sohn Gottes. Da ist er glatt vom Pferd gefallen. Und er war blind und zum ersten Mal sehend mit den Augen des Herzens. Interessant, oder? Davor hat er gesehen und war blind für Gott und jetzt auf einmal hat er Gott erkannt, aber ist körperlich blind. Nicht allzu lange, er kann dann wieder sehen und anderen noch zum geistlichen Durchblick verhelfen durch seine Missionsreisen. Aber das ist krass und das ist für ihn Gnade, dass er sagt, ich habe verfolgt, Gottes Gemeinde, er gibt mir eine zweite Chance. Er hat diesen Jesus auch für mich in den Tod geschickt. Und ich darf das glauben und dann kriege ich eine neue Chance und darf sogar sein auserwähltes Werkzeug sein. Ist die Frage, siehst du deinen Stand als Christ als Gnade an? Bist du dankbar dafür? Oder ist es selbstverständlich oder ist es vielleicht manchmal auch eine Last? Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Unter anderem in Korinth. Ein anderer aber baut darauf. Wie gesagt, Apollos, Barnabas, Timotheus, drei derjenigen, die da auch mitgearbeitet haben und Gemeindeführungspositionen hatten. Das brachte eine gewisse Verantwortung mit sich, sowohl für diejenigen, die die Verantwortung übernahmen, als auch diejenigen, die zugehört haben. Jeder gebe Acht darauf, wie er baue. Nochmal klicken. Das ist natürlich ein Vers, der insbesondere für Gemeindeleiter und Gemeindevorsteher gilt. Aber letztlich hat jeder Christ eine gewisse Grundverantwortung in Gottes Gemeinde. Jeder ist ein verantwortlicher Bauteil. Und Gemeinde ist kein Ärmelschüttel oder kein Aus-dem-Ärmelschüttel-Projekt, selbst wenn es gut läuft. Aber liegt es denn so sehr an uns? Klar, irgendwie auf dem Bau geht nichts von selbst, aber für diese Verantwortung, die man hat, ist die alles entscheidende Basis. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wir haben jetzt von den Mitarbeitern gesprochen, vom Baumeister, vom Bauherrn, von den Bauleuten. Womit können wir Jesus vergleichen? Ich hätte ihn jetzt mit der geistlichen Bodenplatte, ich will nicht sagen gleichsetzen, aber das als Bild genommen, die geistliche Bodenplatte. Es braucht einen guten Grund, sonst hält das Fundament und der gesamte Bau nicht. Irgendwie aber trotzdem komisch, ne? Bei Jesus an Bodenplatte denken? Wir finden in der Bibel ein paar Beispiele dazu. Zum Beispiel Ende der Bergpredigt, da geht es um den Fels, auf den jemand sein Haus gebaut hatte, damit es nicht einfällt. Und als dann eben das Unwetter kam und die Stürme, ist das Haus nicht zusammengekracht. Schön, Fels. Klingt ein bisschen ähnlich wie Bodenplatte, ne? So, zweites Bild, er ist der Eckstein, finden wir in Epheser 2 gegen Ende. Da geht es auch so um den geistlichen Bau und das jeder Christ Teil davon ist. Der Bau wächst in sich zusammen und wird immer größer, bis er zu einem Tempel wird. Irgendwie wächst das von selbst, wenn es richtig steht, kann man vom Bau eigentlich nicht sagen, von so einem typischen Haus, was gebaut wird. Die Bibel will sagen, die Gemeinde Gottes ist dynamisch. Sie ist kein langweiliger Plattenbau, wo man irgendwelche festgelegten Rituale hat, irgendwelche festgesetzten Abläufe und die müssen aber immer so sein, sonst ist das Heil weg und sonst ist die Gemeinde gleich schlecht und sonst können wir eigentlich zumachen. Nein, die Gemeinde Gottes ist dynamisch und sie verlangt immer auch eine gewisse Veränderung. Natürlich in dem Wissen, dass Jesus als der Sohn Gottes und der einzige Weg zur Errettung die Basis ist und bleibt. Aber es ist kein langweiliger Plattenbau. Ja, sieht schon irgendwie ordentlich aus. Passen viele Leute rein, ist praktisch, ist günstig. Unten ist auch ein bisschen Farbe. Da unten sind bestimmt auch ein paar Bäume, die man jetzt nicht sieht in unteren Stockwerken. Aber es sieht irgendwie ja, recht eintönig aus, recht weiß. Von außen um nicht so gemütlich, nicht so ideal zum Spazierengehen, zumindest auf den Blick. Gut, es gibt auch neuere Plattenbauten. Zum Beispiel in Amerika ist das jetzt so ein Plattenbau. Sieht schon irgendwie cool und gewaltig aus, aber schön ist was anderes, nicht wahr? Schön ist was anderes. Es geht um einen lebendigen Eckstein und eine dynamische Gemeinde beim Bau Gottes. Es ist schon ein besonderes Gebäude. Es ist gestiftet. Also ein Geschenk. Es ist lebendig. Es könnt ihr nochmal weitermachen. Kunstvoll verziert, also Ober- und Untermark, da kriegt man schon manche schöne Fassaden zu sehen. Ja, vor 15 Jahren sah das noch anders aus, ist schon klar. Aber es ist irgendwie immer cool, wie so ein kleines Museum, wenn man durch Görlitz geht. Geht mir zumindest so. Und im Grunde ist jeder Teil von Gottes Gemeinde auch kunstvoll, mit eigener Seele, also noch ein bisschen weitergehend. Und heilig. Zu einem heiligen Tempel. Und das ist wichtig, ne, dass dieser Tempel nicht nur bla 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 ist. Gott wird geehrt und er ist anwesend. Und jetzt kann man natürlich zusammenfassen und sagen, okay, dieser Bau Gottes, wenn man den jetzt irgendwie benennen müsste, was ist das für eine Bauart, für eine Hausart? Es ist ein Tempel. Gottes dynamischer Bau ist ein Tempel. Aber es ist nicht nur ein religiöses Begängnis. Ja, kein totes Edelmetall, kein... Ja, in der Stiftshütte gab es ja dann auch noch Purpur und Edelholz, alles schön edel, aber letztlich tote Materie. Wir sollen nur darauf hinweisen, Mensch, es kommt noch was viel Besseres. Es geht nicht primär um tote Materie und nur äußere Schönheit. Es geht um den Fels und was daraus entstehen kann, wenn man auf ihm baut. Natürlich gibt es auch noch ein Negativbeispiel. Der Eckstein Jesus wird auch als der Stein bezeichnet, den die Bauleute verworfen haben. Psalm 118 wird häufig im Neuen Testament zitiert, 6 oder 7 Mal. Und wer auf diesen Stein fällt, schreibt Matthäus, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Also wer im Gebirge wandert und an Steinhänge kommt, der ist froh, wenn da nicht irgendwelche kleinen Steinkieselbrösel da auf einmal runterbröckeln. Weil es könnte ja sein, dass was Größeres abfällt. Und wenn ein großer Steinbrocken auf einen Menschen drauffällt, das war's dann. Da ist man nicht nur platt, da kann man nicht nur den Sarg bestellen, da kann man eigentlich gar nichts mehr machen. Pulver, nichts mehr da. Das sind ernste Worte. Das heißt, dieser Jesus Gottes Sohn, er ist der Grund zum Leben, der Grund schlechthin. Oder eben Zerstörung, wer nicht auf ihm steht. Und ohne Grund zum Leben gibt es auch kein Leben. Viele stellen sich die Frage nach dem Sinn des Lebens und im Grunde gibt es keinen Lebenssinn außer Jesus, weil er als der Einzige gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und wer sich auf ihn tatsächlich einlässt und stellt, der hat einen festen Grund unter den Füßen, unter seinem Leben. Und wenn man einen Grund zum Leben hat, dann hat man einen Lebensgrund, ja? Dann gibt es einen Grund, dann gibt es keine Sinnlosigkeit, dann ist da kein sinnloses, argumentationsloses Thema im Raum. Ja, ich weiß, man könnte jetzt eine lange Diskussion anschließen von wegen, na, wer sagt denn, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist? Also ich sage nur einen Satz, die Auferstehung ist historisch sehr gut belegt, wie wenig andere Sachen aus der Antike. Wenn dich das Thema interessiert, können wir gerne später auch noch dazu ins Gespräch kommen. Aber wer sagt, Jesus ist meine Lebensplatte, der Grund meines Lebens? Ich stütze mich auf ihn allein. Für den ist er wirklich wertvoll und das Kostbarste, was man im Leben finden kann. Weil sich das ganze andere Leben um Jesus drumherum organisiert, Entschuldigung, und weil Sachen, die schlimm gelaufen sind, auf einmal wieder eine Perspektive bekommen, weil Sachen, die kompliziert sind, auf einmal Wege ermöglichen. Und weil auf einmal eine Hand da ist, die einen führt. Und alle Gläubigen sind sozusagen Bestandteil von Gottes Tempel, der sich sukzessive verändert und sukzessive weiterentwickelt auf der Basis des Fundamentes Jesu. Und das macht auch fähig, zur Ehre Gottes zu leben. Wenn du sagst, ich würde das gerne, ich kriege das immer wieder nicht hin, ich frustriere, auch wenn ich schon lange Christ bin. Ja, du darfst zur Ehre Gottes leben. Du lebst zur Ehre Gottes, wenn du dich immer wieder neu auf Jesus als dem wahren Fundament niederlässt und dich darauf besinnst und daran klammerst. Manchmal fällt auf dem Bau was runter. Solange das Fundament funktioniert, ist es nicht so schlimm. Dann kann man es wieder aufheben, wieder dran bauen. Und deswegen noch eine Frage zum Abschluss. Ich habe schon manchmal die Frage gestellt, freust du dich, dass du Christ bist? Heute möchte ich noch einen draufsetzen. Freust du dich, dass du Teil der Gemeinde Jesu bist? Der Gemeinde hier? Der Gemeinde, der du zugehörig bist? Und auch der weltweiten Gemeinde? Du gehörst zu dem dynamisch lebendigen Bau Gottes, dem globalen göttlichen Bauunternehmen mit einfachen, fehlerhaften Menschen, aber einem sicheren Lebensgrund. Und deshalb hält's. Freu dich dran. Freu dich dran, gerade in Anlehnung an die Allianz Gebetswoche, wo das Thema Freude war, wo manche von uns das ein bisschen erleben durften und konnten. Ja, wie das ist, wenn man mit Leuten, mit Geschwistern aus anderen Gemeinden betet, freut und auch Leid teilt und neue Hoffnung bekommt. Ich bete. Herr Jesus, danke für deinen Bau und für den Paulus, der der Baumeister ist und uns dieses Bild hier gegeben hat. Gib, dass es uns hilft, uns wirklich auf dir zu festigen, auf dir, dem wahren Lebensfundament, das hält, Hoffnung und neuen Trost gibt. Amen.